Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner im Studio. Herzlich willkommen. Es gab im Januar wieder mehr Arbeitslose. Der Arbeitsmarkt sei aber dennoch stabil, sagt die Chefin der Bundesagentur. Wie das zusammenpasst, das hören wir gleich. Erst die Corona-Lockdowns und dann die steigende Inflation. Die Konsumlaune der Deutschen, die war zeitweise im Keller im letzten Jahr und damit auch die Stimmung im Einzelhandel. Auch dazu gleich mehr. Zunächst wollen wir aber die jüngsten Konjunkturdaten sortieren. Im Gegensatz zur deutschen Wirtschaft schafft die Eurozone im vierten Quartal ein kleines Wachstumsplus und auch die Aussichten für die Weltwirtschaft, die hellen sich auf. Der Internationale Währungsfonds, der erwartet keine globale Rezession mehr wie noch im Herbst, sondern inzwischen ein Wachstum von 2,9% in diesem Jahr und ein Rückgang der Inflation. Frage an Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Wie ist denn dieser aktualisierte Weltwirtschaftsbericht des IWF einzuordnen?
Es ist auf jeden Fall ein Lichtblick. Der IWF, der eher die pessimistische Klaviatur bedient, klingt doch deutlich optimistischer als zuletzt. Sieht also auch wirklich an einigen Stellen Lichtblicke. Die Daten fallen heute allerdings am Aktienmarkt wenig ins Gewicht. Man schaut hier gebannt auf die bevorstehenden Entscheidungen der großen Notenbanken. Die Zinsen werden weiter steigen. Wie lange, wie stark, das ist noch offen. In der Eurozone gab es zuletzt mit Blick auf die Inflation wieder etwas schlechtere Nachrichten. Sowohl in Frankreich als auch in Spanien hat die Teuerung zu Jahresbeginn wieder angezogen. Und das bremst den DAX. Der DAX gibt ein 0,5% Nachfeld auf 15.056 Punkte. Wir wollen uns aber diese doch etwas optimistischere IWF-Prognose näher anschauen insgesamt. Also mehr Lichtblicke wieder für die Weltwirtschaft und eine unerwartet hohe Widerstandsfähigkeit in zahlreichen Volkswirtschaften, so der IWF. Bei mir ist Ulrich Kratter, Chefvolkswirt der DK Bank. Woher kommt denn diese unerwartet hohe Widerstandsfähigkeit?
Nun, zum einen sind es einige glückliche Umstände, beispielsweise das doch relativ milde Wetter hier in Europa oder auch die Tatsache, dass China eben die Wirtschaft jetzt dann doch sehr schnell wieder geöffnet hat. Aber auf der anderen Seite ist es sehr stark die Widerstandsfähigkeit des Konsumenten weltweit. Der Konsum ist sehr stabil. Das hängt damit zusammen, dass viel Geld in die Krisenwirtschaften gepumpt worden ist, auch jetzt im Herbst und im Winter wieder. Und das stabilisiert, wie schon zu Corona-Zeiten, die gesamte Weltwirtschaft.
Stabilisiert die Weltwirtschaft, der deutschen Wirtschaft wird wohl auch ein massiver Einbruch erspart. Das sieht der IWF so. Der IWF rechnet sogar mit einem Mini-Wachstum von 0,1%. Verdankt sich das diesen Maßnahmen, die Sie genannt haben?
Ja, gerade hier in Deutschland sind die Stabilisierungsmaßnahmen sehr stark. Es begann ja schon im Spätsommer mit den ersten Preissteigerungs- oder Antipreissteigerungszahlungen bis hin dann zur Abschlagszahlung im Erdgasbereich vom Dezember. Dazu kommen viele Einmalzahlungen von Firmen, die auch steuerlich begünstigt worden sind. Und alles zusammen hat dann doch ein sehr stabiles Ausgabeverhalten in Deutschland hervorgerufen, zumal auch die Menschen keinen Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr gut ausgelastet.
Die Musik, die Wirtschaftsmusik spielt allerdings nicht in Deutschland und auch nicht in Europa. Die Haupttreiber des Wachstums sind China und Indien. Schauen wir zunächst auf China. Immerhin soll die chinesische Wirtschaft wieder um 5,2% wachsen. Liegt das nur am Ende der Covid-Maßnahmen?
Ja, hier ist einiges aufzuholen nach den langen Lockdowns. Diese Aufholeffekte kennen wir ja auch aus den westlichen Wirtschaften. 5% unter diesen Umständen ist für China nicht viel, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das Wachstum in China langfristig eher unter 5% läuft. Aber im Vergleich zu den 3%, die eben in diesen schwierigen Corona-Zeiten jetzt noch aus dem letzten Jahr übrig geblieben sind, ist das ein eindeutiger neuer Schub.
Gleichzeitig wachsen aber die Spannungen zwischen den USA vor allem und China. Ein US-General sprach zuletzt sogar von einem möglichen Krieg mit China. Muss sich die deutsche Wirtschaft mit Blick auf China noch mehr in Acht nehmen?
Ja, das zählt zu diesen vielen, vielen Risiken, die in den letzten Monaten und Jahren neu aufgekommen sind. Geopolitische Spannungen und die Thematik, dass Produktion und auch Geschäft weltweit weiter gestreut werden muss, wenn man von der Globalisierung etwas übrig behalten will, das ist etwas, was jetzt schon älter ist und woran die Firmen auch arbeiten mit neuen Strategien.
Ich hätte da eine Idee, vielleicht mehr in Indien zu investieren, denn der Internationale Währungsfonds sieht doch kräftige Wachstumschancen für Indien. In diesem Jahr soll die indische Wirtschaft um 6,1% wachsen, im kommenden Jahr noch stärker. Ja, sollen die deutschen Unternehmen mehr nach Indien gehen?
Indien ist dabei, sein Potenzial besser zu heben. Von der Bevölkerungsanzahl her, von der Dynamik des Landes war es ja schon lange so. Allerdings haben bislang Regulierungsgestrüpp, schlechte Infrastruktur und viele, viele andere Themen Indien zurückgehalten. Aber das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Hier sind viele Fortschritte. Und gerade im verarbeitenden Gewerbe, wo Indien bisher sehr schwach war, da gibt es große Potenziale.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber doch noch ein Blick nach Russland. Denn auch die russische Wirtschaft soll in diesem Jahr wieder wachsen. Heißt das, dass die Sanktionen nicht ausreichend wirken?
Die russischen Daten sind mit Vorsicht zu genießen. Es werden nur nach dem Prinzip des Rosinenpickens das veröffentlicht, was genehm ist, was gut ausschaut. Die Struktur des Wachstums ist das Wesentliche. Wahrscheinlich ist es die Kriegswirtschaft, die das Wachstum getrieben hat. Und davon hat der russische Konsument sehr wenig.
Danke, das war Ulrich Kater von der DK Bank.
Soweit also zu den Konjunkturaussichten. Vielen Dank auch von dieser Stelle. Und dann, Frau Holz, dann kam heute noch eine überraschende Meldung, und zwar der norwegische Staatsfonds, der meldet einen Rekordverlust. Warum?
Ja, das ist man gar nicht gewohnt, denn zuletzt, also zwischen 2019 und 2021, hat der Staatsfonds, der vielen als Vorbild gilt, sehr hohe Renditen eingefahren. Aber der russische Angriffskrieg, die steigenden Zinsen und damit einhergehend auch die schwächelnden Börsen haben die Erfolgssträhne beendet. Der Fonds hat im vergangenen Jahr einen Verlust von umgerechnet 152 Milliarden Euro gemacht, den größten seit der Finanzkrise 2008. Aber unterm Strich haben die Norweger dann doch das Geld aus Öl und Gas sehr gewinnbringend investiert.
Und dann meldet Samsung auch noch einen Gewinneinbruch. Woher kommt der?
Das kommt daher, dass die Inflation die Konsumlaune belastet. Es werden weniger elektronische Geräte gekauft, also auch weniger Smartphones und damit auch weniger Chips gebraucht. Dabei ist ja immer die Rede von Chipknappheit. Also das trifft auf jeden Fall nicht auf alle Bereiche zu.
Dann schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der Euro hat sich etwas abgeschwächt, notiert bei einem Dollar 0,8. Bei Anleihen tut sich nicht viel. Die Umlaufrendite ist unverändert bei 2,28%. Und Gold etwas schwächer. Der Preis für eine Feinunze sinkt auf 1.902 Dollar.
Börseninformationen waren das von Dorothee Holz. Vielen Dank nach Frankfurt. Egal, ob neue Schulden aufgenommen oder die Corona-Töpfe genutzt werden. Das neue Förderpaket der EU-Kommission für grüne Technologien, das morgen offiziell vorgestellt wird, wird vermutlich umfangreich ausfallen, auch wenn EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni keinen Subventionskrieg gegen die USA will, wie er heute betont hat. Produzenten von Windturbinen und Solarzellen dürfte das nochmal einen Schub geben, zusätzlich zur Energiekrise, die den Strommix in der EU bereits grüner gemacht hat, wie eine Analyse des Thinktanks Amber Climate zeigt. Auch wenn, wie könnte es anders sein, auch viel Kohlestrom dabei war. Volker Mrasek hat die Details.
Trotz Energiekrise und massiv erhöhter Preise für Erdgas, die befürchtete Renaissance der Kohle in der EU ist ausgeblieben. Der schmutzigste fossile Energieträger steigerte seinen Anteil an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr lediglich um 1,5%. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse. Sie stützt sich auf Daten der europäischen Stromnetzbetreiber und stammt von Ember, einer internationalen Denkfabrik im Energiebereich. Leitender Autor der Studie ist der britische Ökonom Dave Jones.
We can see from this report that in the last four months.
Wir sehen, dass die Kohleverstromung in Europa in den letzten 4 Monaten zurückgegangen ist. Sie fiel sogar unter das Niveau des Winters davor. Das ist eine ziemliche Überraschung, denn schließlich wurden 26 Kohlekraftwerke in Europa reaktiviert, die meisten in Deutschland. Aber dann mussten sie gar nicht ans Netz, denn es kam doch nicht zu einem Gasnotstand, wie ihn die Leute befürchtet hatten. Der Winter war zu Beginn sehr milde, deshalb musste nicht so viel Erdgas verheizt werden. Es wurde auch generell weniger Energie in der EU verbraucht. Der Rückgang im letzten Quartal 2022 betrug 8%. Und schließlich gab es einen massiven Zubau erneuerbarer Energieträger. Laut der Analyse erzeugten Europas Windräder und Solaranlagen im letzten Jahr erstmals mehr Strom als sämtliche Gaskraftwerke.
Was
für ein Jahr für die Sonnenenergie. Die solare Stromproduktion stieg um ein Viertel und damit fast doppelt so stark wie 2021. Gleich 20 europäische Länder stellten neue Rekorde beim Zubau auf. Zwei Drittel der neu installierten Leistung in der EU kommen von Solaranlagen auf Hausdächern und damit direkt von den Verbrauchern. Frankreich nahm im vergangenen Frühjahr und Sommer mehr als die Hälfte seiner Kernkraftwerke aus technischen Gründen vom Netz. Zur gleichen Zeit führte eine starke Dürre zu äußerst niedrigen Wasserständen in den Stauseen der Alpen- und Mittelmeerländer. Europas Atom- und Wasserkraftwerke lieferten deshalb so wenig Strom wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dennoch blieben riesige Berge Kohle unverbrannt. Es gab eine starke Zunahme der Kohleimporte in Europa um rund 50%. Australien und Südafrika zum Beispiel steigerten ihre Jahreseinfuhren um das Sechsfache. Doch nur ein Drittel dieser zusätzlichen Importkohle wurde tatsächlich verstromt. Zwei Drittel liegen auch jetzt noch irgendwo auf Halde. Der britische Energieexperte geht davon aus, dass es dabei auch bis auf Weiteres bleibt. Die Stauseen der Wasserkraftwerke haben fast wieder ihren normalen Pegel erreicht. Die französischen Kernkraftwerke gehen nach und nach zurück ans Netz. Die Solar- und Windkraftbranche rechnet mit einem weiteren Anlagenzubau von 20% in diesem Jahr. Und auch der Energieverbrauch in der EU dürfte noch etwas weiter sinken. Das alles führt dazu, dass weniger Strom aus Kohle und Gas erzeugt wird. Auch dann noch, wenn die letzten deutschen Atomkraftwerke Ende April vom Netz gehen. Wir können sicher sein, die Renaissance der Kohle ist nunmehr passé.
Sagt der britische Amber-Experte im Beitrag von Volker Rasig. Die Umbrüche auf dem Energiemarkt und die Energiekrise, die haben auch Spuren hinterlassen in der Bilanz der staatlichen Förderbank KfW, über die nicht nur die kurzfristige Hilfe für die VerbraucherInnen lief bei den Energierechnungen, sondern auch die Unterstützung der Energieversorger. Immer wieder musste die KfW in ihrer 75-jährigen Geschichte mit Rettungsmilliarden einspringen, zuletzt ja auch in der Pandemie, doch noch nie in einem solchen Umfang wie 2022. Das berichtet Brigitte Scholtes, die dem KfW-Chef zugehört hat.
2022 war in der Tat ein Ausnahmejahr für die KfW, ein Rekord, Fördervolumen von 166,9 Milliarden, eine gigantische Zahl. Ich glaube nicht, dass sich diese Zahl in der Höhe wiederholen wird. Aber alleine 58,3 Milliarden haben wir im Rahmen von Zuweisungsgeschäften ausgegeben für das zentrale Thema Energiesicherheit und Energiestabilität.
So beschreibt Stefan Wintels, der Vorstandsvorsitzende der staatlichen Förderbank, das vergangene Jahr. Zu diesen Aufgaben gehörten etwa die Milliardenhilfen für den Gasimporteur Uniper. Ausnahmejahre hatte es auch in den Jahren zuvor schon gegeben. 2020, im ersten Corona-Jahr, gab es den letzten Rekord mit gut 135 Milliarden Euro an Fördervolumen. Doch könnte es nicht sein, dass die KfW sich irgendwann doch daran verhebt? Die Bank sei auf der Hut. 90 Milliarden Euro konnte sie im vergangenen Jahr am Kapitalmarkt aufnehmen. Außerdem kann sie sich auch über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanzieren, zum Teil jedenfalls, wenn die Bundesregierung ihr solche speziellen Krisenaufträge erteilt.
Da sind wir vorsichtiger, risikoorientierter Kaufmann. Insofern würde ich sagen, wir haben definitiv keine Grenzen überschritten, aber es gibt Grenzen bei der IT, es gibt Grenzen bei den Mitarbeitern, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr, sehr sorgsam versuchen, etwaige Grenzen zu antizipieren und überhaupt nicht in die Berührung dieser Grenzen zu kommen.
Doch auch an der KfW dürften die wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht vorbeigehen. Der Gewinn dürfte wohl geringer ausfallen als für 2021. Da hatte sie 2,2 Milliarden Euro Überschuss erzielt. Ende September war es erst knapp 1 Milliarde Euro. Dazu äußert die Bank sich jedoch erst Ende März bei der Bilanzvorlage. Zu normalen Zeiten liegt das Fördervolumen der KfW, die zu 80% im Bund, zu einem Fünftel den Ländern gehört, zwischen 70 und 80 Milliarden Euro. Das peilt das Institut auch wieder für die nächsten Jahre an. Eine wichtige Aufgabe dabei sei die Transformation in Richtung zu mehr Klimafreundlichkeit. Mit gut 37 Milliarden Euro förderte die Bank für den Bund so effiziente Gebäude. 22 Milliarden Euro allein flossen an Fördermitteln für den Wohnungsbau. Und das soll auch in diesem Jahr trotz begrenzter Mittel so bleiben, sagt Wintels.
Die KfW wird darauf achten, dass wir Bauförderung auch mit klimapolitischen Zielsetzungen verbinden. Das gilt insbesondere im Bereich der Sanierung, wo wir über 2 Milliarden Haushaltsmittel zur Verfügung haben. Das wird aber auch ein erklärtes Ziel sein in der Neubauförderung.
Die kämen aus dem Etat des Bauministeriums. Mit den anderen Ministerien sei man aber im Gespräch, auch noch weitere Haushaltsmittel dafür zur Verfügung zu stellen. Experten hatten die im März startenden neuen Fördervolumina des Bundes in diesem Bereich für die KfW als zu gering kritisiert.
Über ein außergewöhnliches Förderjahr der KfW, Brigitte Scholtes. 7,9% Inflation. Noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik sind die Preise so stark gestiegen wie 2022 und das nagt an der Kaufkraft. Die miese Konsumlaune wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass die Wirtschaft hierzulande in den vergangenen 3 Monaten überraschend geschrumpft ist. Denn das Weihnachtsgeschäft, das lief nicht so gut wie sonst. Das bestätigen heute auch Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und die Stimmung der Einzelhändler, die ist dementsprechend. Dieter Nürnberg aus Berlin.
Die derzeit hohe Inflation verursacht eine Konsumflaute und deshalb rechnet der Einzelhandel auch im laufenden Jahr mit eher schlechten Geschäften. Eine Entwicklung, die schon im vergangenen Jahr begann und sich 2023 fortsetzen wird. So die Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland, der heute in Berlin Rück- und Ausblick bot. So ging zwar im vergangenen Jahr der Umsatz um gut 7% nach oben, allerdings nur aufgrund der gestiegenen Preise. Inflationsbedingt steht für das Gesamtjahr somit ein reales Minus von knapp 1%. Und ausgerechnet das sonst so starke Weihnachtsgeschäft fiel 2022 schlecht aus. Ein realer Umsatzrückgang von 4,5%. Eine Bilanz, die auch den Onlinehandel betrifft, er wächst bescheidener. HDE-Präsident Alexander von Preen zeigt sich deshalb alarmiert. Anlässlich einer Umfrage unter 900 Unternehmen der Branche zeigen sich viele Probleme. Besonders im stationären Handel, also in den Geschäften vor Ort, nehme beispielsweise die Kundenbindung ab.
66% haben uns zurückgemeldet, dass sie mit deutlich sinkenden oder sinkenden Kundenfrequenzen zu tun haben. Eine große Herausforderung. Gelegenheitskäufe, wenn ich das mal so sagen darf, sind deutlich zurückgegangen.
Die hohe Inflation, Lieferprobleme, Fachkräftemangel und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bilden somit ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Positiv wird hingegen die derzeitige Rekorderwerbstätigkeitsquote in Deutschland gewertet. Man werde 2023 wohl weiter an Boden verlieren, so der Handelsverbandspräsident. Die Prognose: nominal ein Umsatzplus von 2%, inflationsbereinigt aber ein Minus von etwa 3%. Keine guten Aussichten.
Der Konsum wird voraussichtlich stagnieren, da die Realeinkommen sinken.
Der HDE spricht von einer Branche im Umbruch. Die Digitalisierung betreffe nicht nur den Onlinehandel, sondern vor allem eine Optimierung sämtlicher Prozesse, etwa in der Logistik. Von der Bundesregierung erwartet der Dachverband vor allem die Schaffung eines moderneren Arbeitszeitrahmens. Immerhin sind derzeit mehr als 3,1 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel tätig, ein Plus von 1,6%. Trotz Fachkräftemangels. Ein Lichtblick in einer sonst bescheidenen Bilanz.
Dieter Nürnberger über die Aussichten des Einzelhandels, der die maue Konsumstimmung im Land zu spüren bekommt, die übrigens nicht daher kommt, dass Menschen hierzulande um ihren Arbeitsplatz bangen. Der Arbeitsmarkt, der ist nach wie vor stabil. Das zeigt auch die Januar-Statistik, auch wenn die Zahl der Arbeitslosen gestiegen ist. Aus Nürnberg, Wolfram Welzer.
Dass die Arbeitslosigkeit im Winter steigt, ist nicht ungewöhnlich. 2.616.000 Arbeitslose verzeichnet die Statistik der Bundesagentur für Arbeit für den Stichtag Mitte Januar. Grund für den Anstieg, so die Chefin der Bundesagentur für Arbeit Andrea Nahles, ist der Winter, der auch in milden Jahren vielerorts die Arbeit in den Außenberufen, etwa am Bau oder in Land- und Forstwirtschaft, ruhen lässt.
Es ist auch so, dass viele Arbeitsverträge zum Jahresende auslaufen. Das sind alles Gründe, warum wir diesen Ausschlag sehen. Er ist dennoch vergleichsweise gering. Mit 162.000 gegenüber Dezember, wenn man das jetzt mal vergleicht, dass ein Plus von rund 200.000 war vor Corona üblich.
Dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr so stark steigt, hängt auch damit zusammen, dass Arbeitskräfte knapper werden und die Betriebe Beschäftigte möglichst halten wollen. Außerdem beobachten die Arbeitsagenturen, dass es insgesamt in Deutschland mehr Jobs gibt. Knapp 35 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte waren es im November.
Allen geopolitischen und wirtschaftlichen Sondersituationen zum Trotz entwickelt sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland weiter sehr gut. Die Beschäftigung wächst auch in fast allen Branchen.
Die Probleme, die es bei allen Positivmeldungen aus Nürnberg auch gibt, zeigen sich erst bei genauerem Hinsehen. Beispiel Unterbeschäftigung. Diese Zahl, für viele die eigentlich aussagekräftige Kennziffer des Arbeitsmarkts, berücksichtigt auch diejenigen Menschen ohne Job, die derzeit an Weiterbildungsmaßnahmen, Sprachkursen und ähnlichen Angeboten teilnehmen. Sie stieg im Januar um 269.000 auf 3.455.000. Unter diesen Unterbeschäftigten sind auch über 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Beispiel Kurzarbeit. Sie ist von den Zahlen während der Pandemie sehr weit entfernt. Es gibt aber wieder mehr Unternehmen, die das Instrument wegen wirtschaftlicher Risiken nutzen.
Die Vorsicht der Unternehmen, die man da so ein bisschen sehen kann, spiegelt sich auch bei der steigenden Inanspruchnahme von konjunktureller Kurzarbeit. Im November 2022 haben Betriebe für 208.000 Beschäftigte Kurzarbeit erhalten. Gegenüber den Sommermonaten ist das eine Verdopplung.
Und eine Verdopplung ist es auch im Vergleich zum Januar 2022. Die größten Sorgen macht der Bundesagentur für Arbeit aber momentan der Ausbildungsmarkt. Im Rahmen der Nachvermittlung nach Beginn des Ausbildungsjahres konnten die Arbeitsagenturen noch 38.000 unversorgte Jugendliche in Betrieben unterbringen. Aber die Zahl der Auszubildenden ist insgesamt zurückgegangen, so BA-Chefin Nahles, mit Blick auch auf das nächste Ausbildungsjahr.
Auch hier ist es so, dass wir ein Plus bei den gemeldeten Ausbildungsstellen vermelden können, während gleichzeitig die Bewerbermeldungen leicht rückläufig sind. Also dieser Trend, dass die Schere da weiter auseinandergeht, scheint sich jetzt auch für 23 anzudeuten und fortzusetzen.
Nahles will deshalb gegensteuern. Mehr Praktika für Schülerinnen und Schüler seien nach der Pandemie-Delle wieder nötig. Und in der kommenden Woche gibt es digitale Elternabende mit Berufsberatern aus den Arbeitsagenturen.
Die wichtigsten Berufsberater der jungen Leute sind immer noch ihre Eltern.
Sagt die BA-Chefin im Beitrag von Wolfram Welzer zur Wirtschaftspresseschau, darin die Bestätigung des Soli durch den Bundesfinanzhof.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Bedauerlich ist, dass sich SPD und Grüne in der Ampelkoalition durch das Urteil darin bestärkt fühlen dürften, die Steuerregeln des Grundgesetzes strapazieren zu können, solange nur Bürger und Unternehmen mit der ohnehin höchsten Steuerbelastung betroffen sind. Die FDP wird ihre Koalitionspartner nicht zur Abschaffung bewegen können. Bleibt noch die Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht. Der Reutlinger Generalanzeiger hält fest: Der Soli spült einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Kasse von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Als Chef der FDP hatte er sich schon zuvor an das Bundesverfassungsgericht gewandt, eben mit dem Ziel, den nicht mehr gerechtfertigten Soli abzuschaffen. Gar nicht unwahrscheinlich, dass genau das in Karlsruhe dann auch passiert. Die Wirtschaftswoche meint: Das ist Geld, das Lindner gar nicht will. Der Streit geht jetzt wohl in der Ampelkoalition weiter und dürfte die Verschiedenheiten, die sich zwischen Liberalen und SPD wie Grünen auftun, wieder greller zum Vorschein bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hatte als Finanzminister diese Form des Solis vehement verteidigt. Die Süddeutsche Zeitung folgert: Der heutige Soli ist eine verkappte Reichensteuer. Es kann gute Gründe geben, Gutverdiener höher zu besteuern. Wenn eine Regierung das möchte, dann sollte sie das aber auch zugeben. Der Tagesspiegel aus Berlin analysiert: Der Zunder steckt in der Maßgabe, dass die Ungleichbehandlung der Steuerpflichtigen durch die Staffelung des Soli ab 2021 gerechtfertigt sei. Die Berücksichtigung sozialer Belange sei zulässig und geboten. Für Verfechter einer höheren Besteuerung von Gutverdienern ist das eine Argumentationshilfe. Heute endet nach der Reform die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert: Die Behörden schaffen es vielfach nicht einmal selbst, die Daten ihrer steuerpflichtigen Immobilien und Grundstücke rechtzeitig zu melden. Nimmt sich der Staat nicht einmal selbst ernst? Geht es peinlicher? Das Drama lässt sich als eine Warnung verstehen, dass man den deutschen Staat nicht überschätzen sollte und er sich selbst schon gar nicht. Die Leipziger Volkszeitung befindet, selbst dass die Neuberechnung in manchen Fällen nur zu minimalen Änderungen führen dürfte, ist kein Argument gegen die Reform. Denn deren Ziel ist es ja nicht, die Steuerlast für jeden Einzelnen zu erhöhen oder abzusenken, sondern mehr Steuergerechtigkeit für alle zu schaffen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau, mit der Wirtschaft am Mittag endet. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Eva Bahner.